Radio Förderband auf 104,2 MHz.
Eines ist zu wenig, beides ist zu viel, ist der Titel von Frauensendung von Radio Förderband. Es geht um ein soziologisches Forschungsprojekt über Frauen in Familien und Beruf. Im Gegensatz zu den Lebensläufen von Männern sind die Biografien von Frauen vielfältig geworden. Es gibt Familienfrauen, doppelbelastete Wechslerinnen, die zwischen Familie und Beruf pendeln, und Frauen, die wieder einsteigen. Die neuen Lebensformen geben neue Probleme und stellen neue, spannende Fragen. Hier im Studio diskutieren Anna Borkowski, Katharina Ley, Ursula Streckhiser zu diesen Fragen.
Eins ist zu wenig, beides ist zu viel. Das ist unser Thema von heute Abend. Es geht um Hausarbeit und Berufsarbeit im Leben von Frauen. Wir sind hier im Studio drei Soziologinnen, die jetzt 5 Jahre lang zusammengearbeitet haben. Ursula Streckhiser, Anna Borkowski und Katharina Ley, das bin ich. In unserem Forschungsprojekt haben wir, wie gesagt, Hausarbeit und Berufsarbeit im Lebenslauf von Frauen untersucht. Wir reden von Arbeitsbiografien von Frauen, darüber, wie sich Haus- und Berufsarbeit auf einen Lebenslauf verteilen und wie sie erlebt werden. Im Mai soll unser Buch mit dem Titel «Zwei Welten, ein Leben» herausgegeben vom Unionsverlag Zürich in Buchhandel kommen. Dass wir drei Frauen, zahlt vom Schweizerischen Nationalfonds am Institut für Soziologie der Uni Bern, 5 Jahre lang eine Frauenproblematik untersuchen konnten, ist keine Selbstverständlichkeit in der Forschungslandschaft der Schweiz. Frauenprojekte haben es heute noch schwer, Geld überzukommen. Heute Abend wollen wir Ergebnisse und Überlegungen von unserer Arbeit vorstellen und auch darüber miteinander diskutieren. Wir haben 6 Gesprächsblöcke vorgesehen, wo eins von uns immer das Thema einführen und wir nachher miteinander darüber reden. Zu diskutieren haben wir nämlich immer viel über unsere Resultate. Wir haben auch selber recht verschiedene Biografien und Ansichten, wo uns auch alles das, was wir untersucht haben, immer wieder von anderen Blickwinkeln her diskutieren. Als Musik haben wir etwas ausgewählt, das uns allen gut gefällt. Jazz, das von einer Frau komponiert und arrangiert worden ist. Es sind Stücke von Barbara Thompson, wo sie mit ihrer Gruppe Paraphernalia im Januar 1984 aufgenommen hat. Es ist Jazz, der stark von östlicher Musik, vor allem von Sri Lanka, inspiriert ist. Die Schallplatte heisst Pure Fantasy. Das erste Stück haben wir schon gehört. Und jetzt also, eines ist zu wenig, beides ist zu viel. Die Rede ist von Hausarbeit und Berufsarbeit im Leben von Frauen. Dana Borkowski tut jetzt unseren ersten Gesprächsblock einleiten.
Im ersten Block geht es um neue Arten von sich arrangieren mit Hausarbeit und Berufsarbeit im Lebenslauf. Wir fangen gerade an mit zwei Beispielen.
Ich bin heute 32 Jahre und habe mit 16 Jahren die erste Lehre gemacht als Verkäuferin, wobei mich das nie stark befriedigt hat. Ich bin eigentlich durch meine Mutter in den Verkauf gekommen, weil sie das immer gerne wollte. Ich hatte nie Freude daran. Ich wollte dann nach einem Jahr aufhören und da haben mir die Lehrer abgeraten. Ich habe dann in einem größeren Geschäft gearbeitet, wo ich auch nachher schon ziemlich früh als erste Verkäuferin gearbeitet habe. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Da war ich circa 17. Und dann ist das alles natürlich schon bald dem Ende zugegangen, dass ich aufgehört habe zu arbeiten. Und nachher habe ich zwei Kinder bekommen, die sind heute 14 und 10. Und da konnte ich nicht mehr arbeiten. Erst jetzt musste ich mir sagen, als die Große in die Sekundarschule kam, so, jetzt ist es fertig, ich will nicht nur Hausarbeit machen, jetzt möchte ich wieder einsteigen. Und was mache ich jetzt? Was ist das Beste? Auf jeden Fall wollte ich nicht mehr in den Verkauf. Ich wollte etwas in einer anderen Richtung. Und dann habe ich mir gesagt, gut, gehst du aufs Büro. Und dann ging ich in die Abendschule nach Rapperswil und nahm dort Maschinenschreiben, Buchhaltung und noch ein wenig Stenografie. Und dann habe ich eine Prüfung abgeschlossen und dann wollte es der Zufall, dass ich in der Regionalzeitung ein Inserat gelesen habe, dass sie bei der Zeitung nur eine Datatypistin suchen. Da habe ich gedacht, ich könne es ja mal probieren. Und ich ging dann dorthin. Eine Angst, oder wieder nach so vielen Jahren einsteigen. Und dann musste ich dort eine Prüfung machen und nach 4 Tagen haben sie mir telefoniert und gesagt, wenn ich wolle, könne ich gleich am nächsten Tag anfangen. Es sei alles tipptopp gewesen, sie seien sehr zufrieden und ich könne kommen.
Und jetzt nur das zweite Beispiel.
Zuerst einmal habe ich Coiffeuse gelernt, habe dann geheiratet, mit einem knappen Abschluss und 10 Jahre später wieder eingestiegen. Man kann natürlich nicht dort wieder anfangen, wo man aufgehört hat. Und dann hat mich der Pfarrer gefragt, ob ich die Katechetinnenausbildung machen wolle. Und ich habe gesagt, ich probiere es einmal. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Das ist die ganze Weisheit gewesen. Später heißt's. Ja, was habe ich noch gemacht so zwischendurch? Aha, dem Martin habe ich geholfen, gut. Einmal im Verkauf gewesen, einmal habe ich serviert. Das habe ich auch gemacht eigentlich zum Geldverdienen, oder? Und serviert habe ich, die hat keine Serviertochter gehabt. Und dann hat sie mich gefragt. Und da habe ich gesagt, ich helfe dir einmal. Und dann habe ich einfach angefangen und ich habe noch ziemlich glatt gefunden. Es ist schön gewesen. Und mit der Zeit ist das meinem Mann verleidet und er hat gesagt, er wolle nicht, dass ich ewig weg bin, wenn er daheim ist. Und da habe ich es wieder aufgegeben. Und dann haben sie jemanden gesucht, um Treppenhäuser zu putzen und dann habe ich das zuerst einmal mit einer Kollegin zusammen gemacht und dann ist die ausgestiegen und dann habe ich es allein gemacht. Das konnte ich machen, weil der Kleine in der Schule gewesen ist, habe ich mal schnell die Treppenhäuser machen können und wenn er daheim gewesen ist, bin ich auch wieder daheim gewesen. Und jetzt ist er langsam groß und da habe ich gedacht, jetzt will ich sowieso etwas anderes. Da habe ich eigentlich noch ziemlich lange studiert, ich habe nicht gewusst, was ich will, ich habe gewusst, dass ich etwas anderes will, aber ich habe nicht gewusst, was und wie und wo. Das war ein Riesenzufall, dass ich die Katechetinnenausbildung überhaupt angefangen habe. Und jetzt habe ich den Riesenplausch daran.
Beide die Frauen, von denen wir ihre Geschichte gehört haben, haben jung geheiratet. Sie haben nachher aufgehört, erwerbstätig zu sein und sind heute wieder erwerbstätig. Aber die eine hat einen langen Unterbruch gemacht und hat sich dann weitergebildet und arbeitet heute als Datatypistin und Korrektorin in einer Zeitung. Und die andere hat, nachdem sie das erste Mal aufgehört hat, Verschiedenes gemacht. Ein bisschen serviert, ein bisschen putzt, ein bisschen im Geschäft, wo der Mann schafft, verkauft. Und heute hat sie eine neue Ausbildung angefangen als Katechetin. Am Anfang, ganz wie ihre Lebensgeschichte anfängt, entspricht es ganz einem traditionellen Familienmodell. Also die beiden Frauen, die sie Kinder bekommen haben, sind sie nicht mehr erwerbstätig gewesen. Aber was neu ist, dass sie nach einiger Zeit wieder angefangen haben, erwerbstätig zu sein. Und das meinen wir mit Arbeitsbiografien. Wie es im Verlauf des Lebens Hausarbeit und Erwerbsarbeit miteinander und hintereinander kombiniert wird. Und in unserem Projekt haben wir die Frage, wie das genau erlebt wird, untersucht, indem wir Lebensgeschichten von Frauen erhoben haben. Und die beiden Anfänge, die wir vorhin gehört haben, sind aus solchen offenen Interviews mit Frauen. Und dann hat uns als Zweites noch interessiert, wie viele Frauen geht das Thema eigentlich an? Wie viele Frauen unterbrechen die Erwerbsarbeit? Wie viele sind wieder erwerbstätig später? Wie viele und welche haben andere Erwerbsverläufe, als früher noch üblich waren? Und um eine Antwort zu finden auf diese Frage, haben wir eine grosse repräsentative Umfrage gemacht unter Schweizer Frauen aus der deutschen und französischen Schweiz. Und in dieser Umfrage ist herausgekommen, es geht wirklich sehr, sehr viele Frauen an. In dieser Umfrage ist nämlich herausgekommen, dass die Hälfte von allen Frauen irgendwann, nachdem sie die Erwerbsarbeit unterbrochen haben und eine Zeit lang nur Hausarbeit gemacht haben, wieder erwerbstätig geworden sind. Und von denen, die nicht erwerbstätig waren, darum sie gefragt haben, haben auch fast die Hälfte gesagt, sie hätten sich das überlegt und sie denken daran, wieder mal erwerbstätig zu werden. Dass die Frauen, das neue Modell, dass Frauen nicht mehr entweder ihr Leben lang müssen erwerbstätig sein und in den Haushalt arbeiten, dass sie müssen doppelt belastet sein, die meisten wollen es aber auch, nicht nur müssen, und dass Frauen auch nicht, wenn sie mal verheiratet sind und Kinder haben, dann sich ganz auf den Haushalt konzentrieren, sondern dass sie versuchen, sich irgendwie mit beidem zu arrangieren, zeitlich verteilt, ist also wirklich sehr verbreitet. Und die Verbreitung ist passiert in einer Zeit, in den letzten 40 Jahren, wo ein paar Sachen miteinander gespielt haben. Bis in den letzten 10 Jahren war die Konjunktur immer angeheizt gewesen und sind Arbeitskräfte gesucht worden. Die Familien sind immer kleiner geworden. Die Arbeit in der Familie war für viele Frauen nicht mehr befriedigend gewesen. Und Frauen haben immer mehr beides wollen, Familie und Beruf. Und da ist das neue Modell, dass also Frauen eine Weile lang in der Familie bleiben und später sich vielleicht wieder in der Erwerbsarbeit hineingehen, hat sich angeboten als Lösung. Für die Wirtschaft hat das bedeutet, dass die Arbeitskräfte da gewesen sind, wenn sie sie gebraucht hat. Für in der Familie hat das geheißen, dass Frauen, wenn sie sich nicht mehr ausgelastet gefühlt haben und unzufrieden geworden sind, dann wieder etwas Neues anfangen können. Und für Frauen ist es als Möglichkeit gesehen worden, Familie und Beruf für jede Einzelne zu vereinbaren. Was wir heute sagen können, ist, dass für die Wirtschaft ist die Rechnung aufgegangen. In der Hochkonjunktur sind die Arbeitskräfte zur Verfügung gestanden. Sie stehen auch jetzt noch zur Verfügung für die Teilzeitarbeit. Aber man kann sie wieder heimschicken, wenn man sie nicht mehr braucht. Für die Familie ist die Rechnung auch aufgegangen. Es hat keine neue, andere Aufteilungen von der Arbeit müssen geben, während kleine Kinder da sind. Und die grosse Frage ist die Rechnung für die Frauen eigentlich auch aufgegangen? Und über diese Frage möchten wir jetzt kurz diskutieren.
Also was mir zu deiner Frage als erstes in den Sinn kommt, ist das, wie kann man das überhaupt beurteilen, ob das für Frauen selber aufgegangen ist oder nicht? Ich könnte einerseits sagen, ich gehe mal davon aus, von irgendeinem feministischen Maßstab und versuche jetzt an dem zu messen, was hier passiert ist. Und was ist passiert? Es gibt mehr Frauen als je, die in ihrem Leben ein- oder mehrmal die Erwerbsarbeit unterbrechen. Bevor die Unterbrüche sich so verbreitet haben, hat es entweder Familienfrauen gegeben oder Doppelarbeiterinnen. Und insgesamt gibt es mehr Frauen, die zumindest zeitweise in ihrem Leben in einer Erwerbstätigkeit noch gehen. Und da würde ich sagen, das kann man als etwas Positives anschauen, wenn man davon ausgeht, dass Erwerbstätigkeit etwas Emanzipationsförderliches ist. Und das würde ich eigentlich auch sagen. Weil Erwerbstätigkeit zum Beispiel eigenes Geld bringt. Es erlaubt den Frauen auch teilzunehmen an einem Bereich, der in der Gesellschaft sehr zentral ist, der machthaltiger ist als der Privatbereich. Gleichzeitig würde ich aber ebenfalls aus einer feministischen Perspektive sagen, dass also das, was man als positiv anschauen kann, sehr beschränkt ist. Sehr beschränkt ist. Also Frauen sind nach wie vor diskriminiert auf dem Arbeitsmarkt. Dort hat sich eigentlich wenig geändert. Auch durch die Tatsache, dass mehr Frauen auf dem Arbeitsmarkt vorhanden sind. Und zum Zweiten hat sich innerhalb der Familie kaum etwas verändert, weil die Unterbrüche, so wie sie sich jetzt gestalten, eben gerade so aussehen, dass Frauen dann, wenn in der Familie eine sehr grosse Belastung, vor allem im Zusammenhang mit der Kindererziehung, vorhanden ist, dass sie dann Rücksicht nehmen auf die Familie und Unterbrüche leisten. Und das Zweite, ich bin noch gerade fertig, was ich auch wollte sagen, ist, ich glaube, die Frauen selber in ihrem eigenen Erleben, also jetzt mal unabhängig von irgendwelchen feministischen Maßstäben, für die Frauen selber ist eindeutig eine Bereicherung. Die meisten Frauen, die wir hier also in ganz offenen Gesprächen mit Tonband befragt haben, die haben einen Wiedereinstieg, einen oder mehrere, meistens sehr, sehr positiv geschildert. Also sie haben sich gefreut darüber, haben es als Bereicherung empfunden. Und von dort her, denke ich, ist überhaupt nichts Ambivalenz in der Einschätzung zu nennen, sondern eindeutig Bereicherung.
Ja, aber die Bereicherung ist eben eine kurzfristige. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Also wenn man die Frauen fragt, heute, dann sagen sie, sie finden das gut. Dass sie einsteigen können, dass sie vielleicht eine Arbeit haben, die nicht unbedingt langfristig ist, dass sie wieder aussteigen können, wenn sie wollen. Sie finden es, wenn sie die andere Rolle noch haben, daheim, auch nicht so furchtbar schlimm, wenn sie zum Beispiel gehen müssen. Das Problem ist einfach, dass langfristig sich nichts ändert. Also die Benachteiligung im Erwerbsleben, die bleibt einfach. Männer im Haushalt fühlen sich auch nicht angesprochen, weil die Frau ja damit, dass sie so flexibel umgeht mit Einsteigen und wieder Aussteigen, sowieso alles weiterhin allein macht. Es stabilisiert einfach die heutige Situation. Also kurzfristig ist es nützt nicht nur der Wirtschaft, sondern auch den Frauen, aber längerfristig gesehen tut es einfach die heutige Situation verfestigen. Und das ist mein Problem daran.
Also ich würde es nicht so eindeutig behaupten. Es ist möglich, wobei also Prognosen stellen ein Problem ist, oder? Aber es ist möglich, dass die Erfahrungen, die Frauen jetzt machen, indem sie mit Unterbrüchen erwerbstätig sind, dass die sich längerfristig so auswirken, dass sie gewisse Vorteile sehen, die man hat eben als erwerbstätige Frau. Und dass sie von dort her nicht in jedem Fall bereit sind, einfach wieder auf die Erwerbsarbeit zu verzichten, wenn es ein Arbeitgeber passt oder wenn es im Ehemann passt oder so. Es ist einfach im Vergleich dazu, wenn sie überhaupt nicht erwerbstätig sind, im Vergleich zu dem, würde ich sagen, ist die Chance grösser, dass sie so etwas wie Erwerbsorientierung entwickeln und Arbeit in Familie und im Beruf positiv einschätzen und sich dafür einsetzen.
Also was ich glaube, ist, dass nicht die Frauen, die unterbrochene Arbeitsbiografie leben, die also aussteigen und wieder einsteigen, die meisten Probleme haben damit, sondern die anderen. Nämlich die, die in der Familie bleiben, wo sich, also das hört man noch öfters, dass sich die Frauen dann langsam als blöd angestellt empfinden und sehr verunsichert. Und vor allem auch die anderen, die, die zum Beispiel, die nicht bereit sind, unterbrechen und zum Beispiel versuchen, mit Kind zuhause weiterhin erwerbstätig zu sein. Weil die Sache, dass Frauen so flexibel sind, genau verhindert, dass andere Lösungen gesucht werden müssen. Also die Stabilisierung der Familie heisst ganz konkret und ganz praktisch, dass man wieder stark darüber diskutieren kann, ob Kinder überhaupt nötig sind. Weil Frauen können ja aussteigen und wieder einsteigen nachher. Und man kann genauso gut anfangen, ganz stark darüber diskutieren, ob für Frauen, die aus eigenen Stücken gerne in der Familie bleiben ausreichende Alimente bei einer Scheidung nötig sind oder nicht. Und in dem Sinn glaube ich, dass es gar nicht für die ein grösstes Problem ist, wo für die das Modell akzeptabel ist, sondern für die anderen. Und das ist immerhin auch noch die Hälfte von allen Frauen.
Ja, also du hast jetzt gesagt, oder hast darauf angesprochen, für wen es so im eigenen Erleben ein Problem ist. Und ich würde gleich sagen, dass ich auch das Interesse hatte, eben von außen zu schauen, ist das ein Fortschritt oder nicht, also die unterbrochenen Erwerbsverläufe. Und würde sagen, eben letztlich ja und nein. Also was Katharina Ley gesagt hat, dass Unterbrüche zum Teil eine stabilisierende Funktion haben, das tut mir ganz klar. Aber ich würde sagen, es hat auch noch eine andere Bedeutung, die möglicherweise positiv sein kann. Ich würde einfach sagen, dass es nicht eindeutig ist, ob das jetzt ein Fortschritt oder eben eine Stabilisierung von herkömmlicher Situation ist.
Mhm. An diesem Punkt machen wir wieder Musik. Ich glaube, wir sind jetzt genau da angekommen, dass wir sagen, es ist positiv und es ist negativ. Und an diesem Punkt werden wir heute Abend noch ein paar Mal kommen. Thank you.
Anna Borkowski hat vorher darauf hingewiesen, dass etwas historisch Neues in den Biografien von Frauen das ist, dass sie Erwerbsarbeit unterbrechen. Auf das werde ich jetzt ein bisschen näher eingehen. Dabei werde ich noch mal unterstreichen, dass wir nur Schweizer Frauen untersucht haben. Also Ausländerinnen sind nicht dabei in unserer Untersuchung. Das müssen wir immer präsent haben, wenn wir darüber diskutieren, was unsere Untersuchung ergeben hat. Jetzt zu diesen Unterbrüchen. Einerseits hört man in den Medien, in den Zeitungen, am Radio, vielleicht nicht gerade am Radioförderband, aber sonst sehr oft, dass der Wiedereinstieg so etwas Wichtiges sei im Leben von Frauen. Und was wir jetzt eben festgestellt haben, ist, dass es so etwas wie der Wiedereinstieg nicht gibt, sondern es gibt einen ganzen Haufen. Also Frauen steigen von 1 bis 6 Mal wieder ein, beziehungsweise aus. Es gibt ganz viele Unterbrüche im Leben von Frauen, und nicht nur einen, wo dann der grosse Wiedereinstieg darauf würde folgen. Etwas, was wir auch haben können feststellen konnten, ist, was eigentlich nicht sehr unerwartet ist, dass der erste Abbruch, also das Aufgeben von der Erwerbsarbeit, meistens im Zeitpunkt von der Heirat oder von der Geburt vom ersten Kind passiert. Und zwar ist es so, dass die jüngeren Frauen eher bei der Geburt vom ersten Kind aufhören, während die älteren Frauen eher bei der Heirat aufgehört haben. Und zwar ist es so, dass man hier kann sehen, dass wenn Frauen, also, wenn man sie fragt, wieso haben sie aufgehört mit arbeiten, wenn sie dann immer Kinder erwähnen, kann man sehen, dass da ein Einfluss besteht von so einer gesellschaftlichen Vorstellung, von einer Norm, die sagt, die Frau gehört zu den Kindern, die Mutter gehört zu den Kindern, während dem früher noch die Erwartung an die Frauen eher die war, die Frau gehört ins Haus. Das ist so etwas, was man sehr gut kennt als Satz. Und heute werden von der Seite von gesellschaftlichen Erwartungen her eben Kinder ins Zentrum gestellt. Darum ist es auch nicht erstaunlich, dass unsere Frauen dann sagen, sie haben wegen der Kinder abgebrochen. Das haben wir also können feststellen in unserer Suchung und ist nicht sehr unerwartet gewesen. Was hingegen spannend ist, ist zu sehen, wenn die Frauen zum ersten Mal wieder einsteigen. Der erste Wiedereinstieg von diesen eventuell mehreren Wiedereinstiegen findet durchaus nicht dann statt, wenn es so von den gesellschaftlichen Erwartungen her zu erwarten wäre, nämlich dann, wenn, sagen wir, das jüngste Kind in die Schule kommt, sondern vielfach steigen Frauen schon früher wieder ein. Zum Teil schon nach 6 Monaten, zum Teil nach 3-4 Jahren oder so. Was man aber auch kann sehen kann, ist, dass je früher sie wieder einsteigen, desto eher steigen sie nochmal aus. Das heisst, es ist ja so, dass die Belastung, die sie in der Familie eben haben, in dieser Kleinkinderzeit, dass die trotz allem vorhanden ist und sich darin kann auswirken, dass ein zweites Mal unterbrochen wird oder eben sogar ein drittes Mal. Mit anderen Worten, die Situation von der Familie hat einen Einfluss darauf, wie die Frauen im Erwerbsleben stehen. Aber nicht so, dass wir jetzt sagen können, ja, wenn die Belastung zurückgeht im Haushalt, dann steigen sie wieder ein. Sondern das, was passiert, wenn die Belastung zurückgeht durch Kinder, ist das, dass wieder eingestiegen wird für eine dauerhaftere, längerfristigere Berufsphase. Es wird also mehrmals eingestiegen, aber definitiv, sogenannt definitiv eingestiegen, wird eher dann, wenn die Belastung zurückgeht. Wenn wir jetzt schauen, bei diesen vielen verschiedenen Wiedereinstiegen, wie viele Frauen von denen, die wir befragt haben, so etwas wie das bekannte Drei-Phasen-Modell realisieren. Das Drei-Phasen-Modell, das postuliert, dass Frauen während der Kleinkinderzeit nicht erwerbstätig sind. Dann sind es in unserer Untersuchung ganze 6%, die das Drei-Phasen-Modell realisieren. Und mit uns, das muss man unterstreichen, wenn man also sieht, wie viel in den Medien von dem geredet wird, vom Drei-Phasen-Modell, mit dem Wiedereinstieg. Ganz wenig Frauen, bei uns eben 6%, verwirklichen das. Das sind also ein paar Zahlenangaben, die ich für wichtig halte. Die Frage ist dann, wie Frauen die verschiedenen Unterbrüche selber erleben. Also, wie sie das in ihrem subjektiven Empfinden darstellen. Und da würde ich behaupten, aufgrund von unseren Ergebnissen, dass das Drei-Phasen-Modell mehr Einfluss hat, als auf das, was effektiv in der Realität objektiv passiert. Zuerst einmal ist es so, dass der Abbruch von der Erwerbstätigkeit mit einer Selbstverständlichkeit passiert. Also die Mutter gehört zu den Kindern, das macht die Frau. Sie hören auf, den Kindern zu lieb, früher vor allem im Mann zu lieb, und zwar in einer Selbstverständlichkeit. Eine 40-jährige Frau, die wir in einem offenen Interview mit Tonband befragt haben, hat das so gesagt. Und dann habe ich mich dort einmal beworben in den Verkauf und da bin ich eben bis zu meiner Heirat dort gewesen, habe ich so fast wie eine Lehre gemacht, ohne zusätzliche Schule. Und dann habe ich eben 3 Jahre dort gearbeitet, bis ich geheiratet habe und dann habe ich 2 Kinder gehabt. Fertig. Selbstverständlich. Sie muss nicht mal sagen, dass sie aufgehört hat. Es geht aus dem Text hervor, dass sie eben die Erwerbsarbeit aufgegeben hat. Eine andere sagt, von ihrer Berufsarbeit vor der Heirat, die Arbeit machte mir Spaß. Ich konnte dabei viel Neues lernen, neue Branchen, neue Leute kennenlernen, mich mit neuen Problemen auseinandersetzen. Man musste sich einen Standort erarbeiten. Kurz, diese Arbeit interessierte mich. Nach kurzer Zeit wurde ich schwanger, ja, und so war ich zu Hause und hatte ein Kind. Fertig. Also mit einer Selbstverständlichkeit wird die Erwerbsarbeit aufgegeben und es wird auch so erzählt in den offenen Gesprächen, die wir mit den Frauen gemacht haben. Da sieht man also den Einfluss von Erwartungen an die Frauen. Etwas, was mir noch wichtiger dunkt, ist das, was vorher bei dieser Passage zum Ausdruck gekommen ist, wo ich selber vorgelesen habe, wo die Frau Dana Borkowski darüber geredet hat, die Frau, die eine Katechetinnen-Ausbildung gemacht hat, nachdem sie vorher nach ihren eigenen Aussagen 10 Jahre nicht geschafft hat. Wenn man später in diesem Interview schaut, was sie in diesen 10 Jahren, wo sie zunächst sagt, sie habe nichts geschafft, außer Haus, gemacht hat, dann zeigt sich eben, dass sie ganz viele andere Sachen im Erwerbsbereich geleistet hat. Also sie hat nicht 10 Jahre lang nicht geschafft, sondern sie stellt am Anfang des Interviews zumindest ihr Leben so dar, als hätte sie 10 Jahre lang keine Erwerbstätigkeit ausgeübt. Mit anderen Worten, es hat sich in unserer Lebensgeschichte gezeigt, dass Frauen Tendenz haben, die Berufsarbeit, die sie in der Kleinkinderzeit leisten, zu verbergen. Zu verbergen vor sich selber, sie vergessen es, dass sie dort das und das geschafft haben. Zu verbergen aber auch gegenüber uns Interviewerinnen, also die ihnen hier mit Tonband gegenüber gesessen sind. Und zwar ist auffällig, dass das Verbergen von Erwerbsarbeit auch dann vorkommt, wenn Frauen Vollzeit, also zum Teil 44-Stunden-Woche hatten in dieser Kleinkinderzeit. Sogar solche Arbeit wird zum Teil wie vergessen. Das tut uns etwas Wichtiges, wo wir uns daran denken, also vor allem, wenn wir uns so politische Fragen uns stellen. In diesem Zusammenhang tut mir sehr wichtig, dass auch noch etwas anderes verborgen wird von den Frauen. Und das ist die ganze Unterstützung, die sie in eben dieser Kleinkinderzeit im Mann leisten. Es ist ja bekannt, dass Männer, vor allem die von der Mittelschicht und die von der Oberschicht, in dieser Zeit, die so auf Heirat folgt, so etwas wie eine Berufslaufbahn sich aufbauen. Das ist eine sehr wichtige Zeit im Leben von Männern. Und da kriegen sie sehr oft Unterstützung kriegen von den Frauen, Unterstützung in verschiedenster Form. Das kann Typen von Manuskript sein für einen Mann, der irgendein Referat muss formulieren muss. Das kann auch Zuhören sein, Ablösen von Problemen, wo die Frau sich dafür einsetzt. Kurz, ein ganzer Haufen Tätigkeiten, die die Frau im Verborgenen in der Familie leistet, die im Mann nützlich sind beim Aufbau von seiner Karriere. Und das eben insbesondere in der Kleinkinderzeit. Wenn man jetzt sieht, dass die gesellschaftliche Erwartung immer mehr dahin geht, dass Frauen für Kinder die Erwerbsarbeit unterbrechen, dann wird, weil die Kinder so betont werden, auch vergessen, dass in der gleichen Zeit noch sehr viel Arbeit für einen Mann geleistet wird, ebenfalls im Privatbereich. Und das tut mir sehr wichtig. Es werden also 2 Sachen verborgen von den Frauen selber. Einerseits Erwerbsarbeit, die sie leisten in dieser Kleinkinderzeit. Andererseits aber auch Unterstützungsarbeit, die sie leisten für einen Mann. Und wo letztlich so etwas wie ein 3-Phasen-Modell von den Männern unterstützt. Man könnte nämlich sagen, dass Männer auch 3 Phasen in ihrem Leben haben. Zuerst wird Ausbildung absolviert und nachher eingestiegen im Beruf. Dann kommt der grosse Aufbau im Berufsleben. Eben die Zeit, in der Frau unter Umständen viel Unterstützungsarbeit leistet. Und nachher kommt die dritte Phase, wo so eine Konsolidierungsphase im Berufsleben von Männern ist. Die Frage, die ich jetzt im Anschluss an das möchte stellen für die Diskussion, ist die, wenn wir also sehen, wie Frauen Tendenzen haben, eigene Leistungen zu verbergen, ist das nicht so etwas wie ein eigenes Beitragen zur Benachteiligung von Frauen? Also wir beklagen uns ja immer, dass eben Frauenarbeit von der Gesellschaft nicht wahrgenommen wird, in Schatten gestellt wird und so weiter. Und was wir jetzt festgestellt haben, ist, dass Frauen selber Tendenz haben, etwas Ähnliches auch zu machen. Also eigene Leistungen im Privatbereich, aber auch im Berufsbereich, gar nicht recht wahrzunehmen oder nicht zu erzählen, wenn man sie danach fragt. Ist es nicht so, dass sie mit dem eigentlich beitragen zu ihrer eigenen Benachteiligung? In letzter Zeit ist so in der Diskussion, in der Frauenforschung immer mehr vom sogenannten Eigenanteil der Frauen drin. Die Frage ist jetzt, ob wir in unserer Untersuchung eben so etwas haben können feststellen.
Also mir dunkt eindeutig, dass die Frauen mit dem Verbergen von ihren Leistungen zu ihrer Benachteiligung beitragen. Uns ist ja aufgefallen bei diesen Lebensgeschichten, dass die Frauen eigentlich so die erste Hälfte von ihrem Leben so ganz kurz zusammengefasst erzählen. Also sie erzählen, ich habe das und das gelernt, ich habe nachher ein bisschen geschafft und ich habe geheiratet und aufs Mal sind sie mit einer Familie da. Also das ist so wie ein Automatismus, der abläuft. Und eigentlich erst dann, wenn irgendwie so in der Hausarbeitszeit so ein Gefühl von diffuser Überforderung oder Leere oder man möchte eigentlich wieder etwas anderes machen. Also wenn irgendwie so Gefühle auftauchen, dann fangen sich Frauen eigentlich aufs Mal an zu überlegen, was sie eigentlich bisher gemacht haben. Und dann dunkelt mich eigentlich genau der Moment, und das haben wir ja in vielen Lebensgeschichten können feststellen, wo sie denken, eigentlich will ich etwas für mich. Also eigentlich käme ich jetzt einmal dran. Jetzt habe ich lange Jahre habe ich für die anderen etwas gemacht und jetzt will ich eigentlich mein Leben leben, also eigentlich meinen eigenen Anteil noch realisieren können. Also mir hat das wahnsinnig eindrücklich gedacht, wie oft mal, also fast in jedem Hausfrau und Mutter ist, einmal der Moment kommt, früher oder später.
Aber die Frage ist ja eigentlich nicht nur, trägt das bei zur Diskriminierung von Frauen, sondern auch sind sie dem sind denn selber die Schuld? Und Verbergen von Leistungen, also zum Beispiel, oder beharren darauf, dass es eine Leistung ist, wenn die ganze Gesellschaft und Kultur darauf eingerichtet ist, die Leistung zu vernötigen, oder sogar zum Beispiel eine berufstätige Mutter mit kleinen Kindern Schuldgefühl dafür einzujagen, wenn sie versucht, mehr zu leisten, als eigentlich für ihr erwartet wird, nämlich mehr zu machen, als für ihr Kind da zu sein, zunehmend für ihr einziges Kind. Wie einfach ist denn eigentlich, gegen alles das anzukämpfen und zu sagen, ja doch, ich bin, ohne dass man dann sagt, Frauen, also was mir, und dass man so irgendwie so ein fast wie trötzliches Behaupten hineinkommt. Doch, wir sind etwas, ich bin etwas, ich bin etwas. Und wenn man auch genau anschaut, was für Arbeit die Frauen dort gemacht haben während ihrer Kleinkinderphase, dann sieht man, dass sie sehr oft Arbeiten machen, die von uns, also auch im Erwerbssektor, die im Erwerbssektor nicht sehr angesehen sind. Und sage, ich bin ganz stolz auf mich. Ich habe, wo mein Kind klein war, in den Stegenhäusern geputzt. Finde ich noch schwierig. Wenn man weiss, dass Putzfrauen nicht sehr gut angesehen sind und Mütter, die mit kleinen Kindern arbeiten. Also.
Mhm. Also ich würde auch nicht sagen, dass man kann behaupten, die Frauen seien die Schuld. Aber dennoch halte ich es für problematisch, dass Frauen selber einfach das Gleiche machen wie die Gesellschaft. Auch, man kann sich durchaus erklären. Also erstens ist so fast verboten, während der Gleichkinderphase noch erwerbstätig zu sein. Zweitens sind es oftmals eben Arbeiten, die geleistet werden, die nicht sehr prestigehaft sind und so weiter. Ich würde es aber dennoch für wünschenswert halten, dass Frauen selber auf dem pochen. Auf dem pochen, was sie leisten. Und zwar finde ich das vor allem dann wichtig, wenn ich daran denke, dass Frauen ja auch so den Eingriff so in politische Aushandlungsprozesse, also politisch jetzt im weitesten Sinn auch gewerkschaftsbezogene Aushandlungsprozesse. Und da ist es ja immer so, dass mit den Leuten, die jetzt hier verhandelt wird, so eine Art wie eine Konkurrenz besteht. Also jede Seite, die versucht, irgendetwas in die Waagschale zu fallen, um nachher Vorteil für sich selber rauszuholen. Und wenn Frauen eigene Erwerbsarbeit bergen, können sie auch nicht damit argumentieren nachher. Wir leisten das und das, auf uns sind ihr angewiesen, was effektiv der Fall ist, oder? Auf uns sind ihr angewiesen, also tun sie uns die und die Forderung erfüllen. Das heisst, ich würde sagen, dass eben leider das Verbergen von Erwerbsarbeit zur Folge hatte, dass Macht, die Frauen ohnehin sehr wenig haben, noch geringer wird, als sie müsste sein, wenn man schaut, wie viele Leistungen sie eigentlich erbringen. Die Arbeitgeber sind effektiv schon in der Hochkonjunktur angewiesen gewesen auf all die Arbeiten, die Frauen leisten, und sei es nur 5 Stunden pro Woche und sehr schlecht zahlt. Aber trotzdem, man könnte die in die Waagschale fallen. Und wenn das nicht passiert, ist das zu Ungunsten der Frauen.
Eine Formulierung von dir hast mir jetzt furchtbar in die Nase gestochen.
So.
Nämlich, wenn du sagst, wieso machen Frauen das Gleiche in die Gesellschaft macht,
ja,
ist meine Antwort, weil sie zur Gesellschaft gehören. Weil sie in dieser Gesellschaft sind. Und sie nicht als die Frauen gegen die Gesellschaft gesetzt werden können. Also die Gesellschaft, die Frauenarbeit abwertet, in dieser Gesellschaft leben die Frauen, oder?
Mhm.
Und es ist wieder mein gleiches Argument, ich finde es sehr, sehr schwer, gegen die ganze Struktur und die ganze Kultur von einer Gesellschaft anzukämpfen. Und dass es trotzdem nötig ist, glaube ich auch. Aber es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Also, weil zum Beispiel so etwas sagen, also Frauen, ihr müsst halt einfach sagen, was wir machen, ist wert, macht die CVP, indem sie sagt, was Frauen und Mütter leisten, muss man einfach aufwerten.
Mhm.
Also ich weiß, dass du es nicht so meinst, aber irgendwo etwas.
Also was mir halt auch noch bewegt ist, was für Frauen, also was den Frauen schwieriger macht, sich zu artikulieren und ihre Interessen auszudrücken, ist, dass sie in 2 Bereichen engagiert sind. Also wir haben ja festgestellt, dass 2/3 auch von den Müttern heute berufstätig sind, und auf 2 Hochzeiten tanzen ist einfach schwierig und verschleißt wahnsinnig viel Kräfte. Und dadurch, dass die Frauen eben sich vor allem für die Familie ganz sicher verantwortlich fühlen und dann eben noch mehrheitlich und in zunehmendem Mass berufstätig sind, das ist so etwas Intensives, dass mir dunkt, so schon rein so von der Lebensgeschichte her, wie die Frauen das geschildert haben, dass das eigentlich die Kräfte aufbraucht, im Prinzip zu schauen, wie man das überhaupt managt, wie man kann leben mit diesen beiden Bereichen, wie niemand zu kurz kommt, weil das ist ja auch so eine Norm, oder? Dass Frauen zwar vielleicht schon erwerbstätig sind, aber die Familien eigentlich nicht darunter leiden, also am besten sollte sie gar nichts davon spüren. Und da denkt es mich einfach ein Problem.
Also ich würde sagen, erklärbar ist es wirklich, dass Frauen ihre eigene Erwerbsarbeit verbergen. Auch als das, was du gesagt hast, und genau, dass sie eben Teil von der Gesellschaft sind, wie es Anna formuliert hat, Anna Bukowski, und einfach herrschende Normen verinnerlicht, also für sich selber übernommen haben. Aber das hindert mich nicht daran, mit Stören an dem, wenn ich davon ausgehe, was wünschenswert ist. Sicher ist die Realität erklärbar. Es gibt x Faktoren, wo man eben sagen kann, darum ist das so, wie es Frauen machen. Aber das heisst nicht, dass es für mich wünschenswert ist, weil gerade das eben eins von den Elementen ist, das zeigt, wie Frauen selber eingespannt sind in die Unterdrückungsmechanismen, wo ich zum Beispiel dagegen mich stelle.
Wobei man also eine Diskussion, die wir jetzt so nicht führen können, aber wo sich schon aufdrängt, zumindest zu erwähnen, ist, ob wir wirklich davon können ausgehen, dass, also wie du gesagt hast, Ursula, dass die Erwerbsarbeit von vornherein etwas Emanzipierendes und Befreiendes und Entwicklungsförderndes ist.
Mhm.
Also das ist eben auch eine Frage. Also besonders bei Unterschichtsfrauen, die ganz mühsame Arbeit machen. Also wir haben ja schon festgestellt in unseren Lebensgeschichten, dass auch Unterschichtsfrauen und auch Bootsfrauen gerne ausser Haus arbeiten. Ich vergesse zum Beispiel nie eine Aussage von einer Bootsfrau, die gesagt hat, sie müsse einfach bootsen ausser Haus, sie könne nicht überall der Joli sein.
Mhm. Also jetzt ist die Frage gestellt nach dem emanzipatorischen Charakter von Erwerbsarbeit. Wenn ich kurzfristig überlege, also wirklich kurzfristig für die Lohnarbeit, wie sie halt heute ist, würde ich trotzdem sagen, so wie es halt vor 10 Jahren in der Frauenbewegung zum Teil formuliert worden ist, dass Erwerbsarbeit insofern positiv ist, als dir erlaubt, als Frau aus der Enge vom Haushalt rauszugehen und eigenes Geld zu kriegen. Unsere Frauen, auf das können wir nachher noch sprechen, sind noch ein Haufen andere positive Faktoren. Ich würde einfach im Vergleich zum sogenannten Nur-Hausfrau sein, hier und heute, erwerbstätig sein für etwas Emanzipatorisches halten. Das heisst aber noch lange nicht, dass ich also Lohnarbeit, so wie sie heute eben gemacht wird und geleistet wird, so grundsätzlich für eine gute Art von gesellschaftlicher Arbeit halt, das sicher nicht. Also, da würde ich dann schon einige Kritik daran formulieren. Aber wenn ich die Frage stelle, entweder nur Hausfrau oder mehr als das, beziehungsweise beides, würde ich sagen, dass eben eigenes Geld und Teilnehmen an diesem Bereich, an diesem mehr öffentlichen Bereich, positiv ist.
Also was mir ein bisschen zu stark ist jetzt in deiner Argumentation, ist also ein bisschen eine Abwertung von der Hausfrau, die ich daraus herausgespüre. Also, wir haben viel von Erwerbsarbeit geredet und wir werden weiter von Erwerbsarbeit reden. Aber irgendwie möchte ich doch gesagt, also Hausfrau sein für eine gewisse Phase sollte eigentlich, denke ich, mich idealerweise etwas sein, das eben möglich ist. Also können daheim bleiben für eine gewisse Phase sollte etwas sein, das sich nicht diskriminierend auswirkt, weder in der Familie, noch im Berufsleben, ist heute der Fall. Aber ich glaube, also, es sollte auch möglich sein, das können zu realisieren, wenn man will.
Also ich muss gleich etwas sagen, und Anna Wackhofse glaube ich auch noch. Ich will nicht Hausfrauen abwerten, aber ich schaue, was Hausfrauen in dieser Gesellschaft für einen Status haben,
mhm,
oder?
Mhm.
Und der ist null. Das heisst, dass ich eine Hausfrau wird verachten, die das macht, sondern Hausfrau sein in dieser Gesellschaft heisst für mich riesige Ohnmacht. Eine riesige Ohnmachtssituation, und zwar von außen betrachtet. Oder? Von außen betrachtet ist der unterste Rang, den so eine Frau einnimmt. Und wenn ich will, dass Frauen etwas weniger ohnmächtig sind, dann gibt es also hier und heute einfach nicht 100'000 Möglichkeiten. Das heisst aber nicht, dass ich die als Menschen, Hausfrauen als Menschen betrachten, sondern von außen gesehen, auch soziologisch gesehen, sind es einfach die, die zu unterst sind.
Das stimmt natürlich nicht. Also du kannst ja nicht rein Berufskategorien, also die, die Lohnarbeit machen, sind a priori einfach höher. Also dass Hausfrauen sind null und nichts und zu unterst, das stimmt einfach nicht.
Mhm. Ich weiss nicht, wie du das jetzt also ich würde sagen.
Du gehst einfach davon aus, dass einfach Berufsarbeit eigentlich das Einzige ist, was zählt in unserer Gesellschaft und damit wird einfach das, was sowieso immer schon überbewertet wird, nämlich Berufsarbeit, und dass Berufsarbeit das ist, was Status und Prestige und Geld bringt, was natürlich schon stimmt, wird einfach von uns Frauen noch mehr zementiert. Und da bin ich einfach dagegen.
Also mir geht es jetzt darum, wirklich objektiv zu schauen, was ist mehr werthaltig, was ist weniger mit Ohnmacht gekoppelt. Und dann würde ich sagen, malgré moi, also ob man das wenn oder nicht, ist das Erwerbsarbeit. Das heisst aber überhaupt nicht, dass man Erwerbsarbeit nicht kritisiert. Überhaupt nicht.
Ja.
Da hat, ja.